Hey, so schön, dass du eingeschaltet hast in die 6. Staffel Evangelisation für eine Zeit wie diese. Ich hoffe, du wirst dadurch ermutigt. Hast du dich auch schon mal gefragt, ob das Prophetische heute noch wichtig ist oder überhaupt relevant? Dann schau doch mal auf meinen neuen Podcast Prophet V vorbei. Und jetzt viel Spaß.
Herzlich willkommen in der Taube in Heidelberg für eine Zeit wie diese. Wir sind noch immer in der Serie Evangelisation für eine Zeit wie diese. Und heute ist der Daniel Wild hier mit dabei. Herzlich willkommen.
Hi.
So schön, dass du da bist. Und sein Name ist auch eine Prophetie über seinem Leben. Das, was er heute erzählen wird, das wird wild. Und wir starten einfach mal so rein. Du bist christlich aufgewachsen.
Genau.
Bist aber dann eigentlich in Rebellion unterwegs gewesen.
Mhm.
Und warst so in der Welt und hattest auch ziemlich viele Probleme.
Ja.
Willst du da die Leute kurz so mit reinnehmen, einfach was da so abging bei dir?
Ja. Also ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, in der evangelischen Landeskirche. Und ich war da echt eine Zeit lang mit dabei als Jugendlicher, aber ich hatte nicht so eine persönliche Beziehung mit Jesus. Und ich war da immer eher dabei, weil es irgendwie cool war. Und dann gab es andere Sachen, die ich dann irgendwie noch cooler fand. Und in der Zeit habe ich mich sehr viel interessiert, auch für Mädels. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, pass auf, warum gehe ich eigentlich noch hier in die Kirche? Wir beten da, wir geben da irgendwie unseren Zehnten, aber irgendwie passiert doch nichts so, ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann ja auch in den Sportverein gehen, ich kann auch in die Clubs gehen und Party machen und genau das habe ich dann gemacht.
Ja.
Viel Party gemacht, viel angefangen, Drogen auszuprobieren, Freundeskreis auch, es hat mit Gras angefangen und dann wurden es immer mehr Partydrogen, Tabletten, chemische Drogen.
Mhm.
Und genau, es ging so weit, dass ich... ja, das ist mein Alltag eigentlich war. Ich bin von Party zu Party, von Wochenende zu Wochenende. Es hat angefangen, dass ich dann viele Affären hatte mit Frauen, neben wildfremden Frauen aufgewacht bin und ich noch leerer war als vorher. Und ich hatte dann tatsächlich Probleme mit der Polizei. Ich habe angefangen, Drogen auch zu verkaufen, Leute wirklich in Abhängigkeiten geführt. Und in mir, ich wurde immer leerer und immer leerer.
Ja.
Und ich habe eigentlich gesucht nach dem Sinn, nach einer Hoffnung, nach was, was mich erfüllt.
Ja.
Und überall, wo ich gesucht habe, je mehr ich ausprobiert habe, umso leerer war ich. Und das ging so weit, dass ich dann mein Abi mit einer Schlafstörung geschrieben habe. Ich war dann unter medikamentösen Betreuung, musste Tabletten nehmen, damit ich nachts schlafen kann.
Krass. Auch als Auswirkung quasi von den Drogen?
Genau.
Mhm.
Und hatte dann eine Depression auch entwickelt. Ich war innerlich sehr traurig, sehr zerbrochen, sehr wütend.
Mhm.
Und dann kam es zu so einem Peak-Moment, wo meine damalige Freundin, wo ich herausgefunden habe, dass sie fremdgegangen ist mit ihrem Ex-Freund.
Mhm.
Und sie hat mir eigentlich fast alles so bedeutet in dem Moment. Und dann war es wie, als hätte jemand sowas rausgerissen aus meinem Herzen. Und ich bin richtig ausgerastet.
Mhm.
Ich bin durch die Wohnung ihrer Eltern gerannt, habe mir irgend so ein, es sah aus wie so ein Baseballschläger, es war kein Baseballschläger, aber sowas genommen und durch die Wohnung gerannt, habe die halbe Wohnung zerstört.
Krass.
Und bin dann aus Reflex aus dem Haus rausgerannt. Es war mitten im Winter. Hinter dem Haus war ein Kanal. Und es hatte Minusgrade draußen und ich habe aus... Also ich war einfach so in so einer Rage drin und bin dann rausgerannt und wollte in diesen Kanal springen, weil ich dachte...
Um dein Leben zu beenden.
Genau, um mein Leben zu beenden. Das war das erste Mal, wo ich versucht habe, mir das Leben zu nehmen.
Heftig.
Und dann
ist dein Papa, glaube ich, interveniert, ne?
Nicht ganz. Also mein Papa im Himmel hat interveniert, genau.
Ja.
Und zwar war da ein Fußgänger, der war mit seinem Schäferhund unterwegs. Und dieser Schäferhund hat sich losgerissen. Und dieser Schäferhund hat versucht, mich anzuspringen. Und es waren wirklich 3-4 Meter bis zu dem Kanal.
Yeah.
Ich war voll im Vollsprint.
Okay.
Und dieser Hund kommt von der Seite und fällt mich an.
Wow.
Und ich falle auf meinen Rücken. Und in dem Moment realisiere ich, der Hund bellt mich an. Und in dem Moment realisiere ich, was ich gerade dabei war zu machen.
Und also bist du aufgewacht aus deiner Rage, aus deinem Tunnel.
Ja. Genau. Und das war so der erste Moment, wo Gott mich echt bewahrt hat. Und dann ist mein Vater tatsächlich interveniert. Und
dann ist dein irdischer Vater gekommen.
Genau.
Ja.
Genau. Und Der hat mir dann erzählt davon, dass er also mein Vater war Lehrer auch an der Schule, im Gymnasium, und der hatte eine Partnerschule in Australien. Und er hat eine E-Mail bekommen, dass die jemanden suchen als Hilfslehrer für Deutsch. Und dafür braucht man nur einen Abi-Abschluss eigentlich, um das zu machen.
Also du hattest dein Abi geschafft?
Genau. Okay. Hatte mein Abi bestanden.
Okay, stark.
Genau, unter medikamentösem Einfluss. und dann war es so, dass mein Vater eben mir ein Angebot gemacht hat und gesagt hat, hey, du könntest nach Australien gehen, zu dieser Schule und dort als Hilfslehrer arbeiten. Und ich würde dir das alles bezahlen. Dann kommst du weg von hier und vielleicht hilft es. So. Und ich habe dann dazu Ja gesagt und bin dann nach Australien geflogen. Und eine Sache, die ich dann relativ schnell gelernt habe, ist, Sünde kann man nicht entfliehen. Es ist wie der Schatten. Sünde verfolgt dich.
Und also du hast gedacht, das könnte eine Art Neustart sein. Genau. Dein Vater hat das auch aus der Intention gemacht.
Genau.
Aber eigentlich, du hast nicht wirklich aufgeräumt.
Genau.
Das heißt, dieselbe Frucht kam im Prinzip wieder vor.
Genau.
Ja.
Genau. Mhm. Und dann war ich in Australien. Ich hatte erstmal eine gute Zeit. Für ein paar Monate habe ich da als Hilfslehrer gearbeitet. Ja. Habe ein bisschen Geld verdient, ich konnte jeden Nachmittag mit der Straßenbahn zum Strand fahren, war surfen, baden und es war echt nice. Und gleichzeitig war es so, dass ich relativ schnell wieder Leute kennengelernt habe, die mit Drogen zu tun hatten, die Drogen gedealt haben und in mir immer noch ein Verlangen da war, was nicht weg war, sondern ich immer noch einfach aus diesem Lebensstil, den ich hatte in Deutschland, nicht rausgekommen bin. Yeah. Und dann war irgendwann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt auch irgendwie hier weg, aus diesem Ort. Und habe mich dann auf eine Reise begeben mit dem Rucksack, Backpacking in Australien.
Yeah, yeah.
Haben viele Leute zu der Zeit auch gemacht nach der Schule und
yeah,
so.
Ja, total.
Und dann bin ich in einen Ort gekommen, der hieß Byron Bay.
Du hast die Schule hinter dir gelassen, um Backpacking zu gehen?
Genau.
Okay, ja. Und dann warst du in diesem Ort?
Dann war ich in Byron Bay und dort wollte ich eigentlich nur für ein paar Tage sein. Und ich bin dort hingekommen und dort ist es so, es ist ein Surferparadies, aber gleichzeitig ist es auch eine esoterische Hochburg. Und da gab es direkt am Strand ein großes Zelt, wo immer so Rituale gemacht wurden, esoterische Sachen. Und ich kannte das vorher auch nicht so, aber ich bin da hingekommen und ich habe mich da irgendwie hingezogen gefühlt. Und dann war ich da dabei, habe da so Rituale mitgemacht, dann irgendwann haben die so, so Pilze ausgepackt, so Magic Mushrooms.
Ja, ja.
Die haben wir dann geraucht und dann hatte ich ganz wilde Erlebnisse, die sehr, sehr, sehr negativ waren.
Ja.
Sehr traumatisierend auch fast ein bisschen. Und habe so eine übernatürliche Welt erlebt und gesehen, die mich echt schockiert hat. Und gleichzeitig war ich in so einer Blase mit drin. Ich habe dann da so ein paar Brasilianer kennengelernt. Bei denen bin ich dann eingezogen, habe bei denen dann gewohnt. Wir haben jeden Tag gekifft. Die waren alle drogenabhängig. Wir haben eigentlich nichts mehr auf die Reihe bekommen. Und das Verrückte war zu dem Zeitpunkt, ich habe das gemerkt, dass ich so ein bisschen versumpfe und nicht mein Alltag nichts Sinnvolles mehr hervorbringt, so in dem Sinne, aber ich war da wie drin gefangen. Und, und es ging so weit, dass ich dann kein Geld mehr auf dem Konto hatte und ich all mein Geld ausgegeben hatte und ich habe es einfach nicht gemerkt. Und dann waren die Brasilianer, bei denen ich gewohnt habe, und die haben gesagt, hey, Junge, wann zahlst du eigentlich mal Miete? Und ich war dann so, wow, okay, was soll ich machen? Und dann habe ich angefangen, in so einer Travel Agency zu arbeiten, habe so Flyer verteilt.
Okay,
Und die haben mir gesagt, nach 2 Wochen bezahlen die mich. Und dann bin ich nach 2 Wochen hin zum Chef und habe gesagt, hey, wo ist das Geld? Und er hat gesagt, was
für Geld?
Wir werden dich nicht bezahlen.
Yeah.
So, ne? Das war jetzt ein Internship, das kostenlos für uns gearbeitet
wurde. Also du hast quasi ein kostenloses Praktikum gemacht. Ja.
Genau.
Wow.
Und dann war es so, dass ich in der Zeit auch wieder so gemerkt habe, oh krass, ich muss hier irgendwie weg. Und es war spannend, weil es gab immer wieder diese Momente, wo ich dachte, irgendwie muss ich hier weg, aber ich konnte irgendwie nicht. Und dann habe ich bin ich zu, da gibt es diese Überlandbusse in Australien, Greyhound heißen die.
Also ein bisschen wie die Flixbusse hier in Deutschland, aber halt,
genau. Und bin ich dort hingegangen, habe den einen Mann gefragt, hey, wäre es möglich, dass ich, so ein Busfahrer, wäre es möglich, dass ich mit dir einfach in den nächsten Ort fahren kann? Da wusste ich, da sind Freunde von meinen Eltern, auch ehemalige Missionare, und irgendwie habe ich gedacht, vielleicht könnt ihr mir irgendwie helfen.
Ja.
Und dann habe ich den eben gefragt, ob ich mitfahren könnte und dann später bezahlen. Und dann habe ich gesagt, nee, no way, das machen wir
später
nicht.
Später bezahlen, ja.
Und dann gehe ich so richtig betrübt so weg von dem Bus und ich gehe in so eine öffentliche Toilette, weil ich dringend aufs Klo musste. Und sorry für die Details, aber ich stehe dann da am Pissoir und ich schaue auf den Boden. Und auf dem Boden liegt ein 50-Dollar-Schein. Und ich wusste, es kostet genau 50 Dollar, um von diesem Ort, von Byron Bay, in den nächsten Ort nach Brisbane zu kommen. Und für mich war das einer der Momente, wo ich kurz, für einen kurzen Moment dachte, okay, vielleicht ist es irgendwie Gott, der mir hier irgendwie hilft. Aber auch dieser Gedanke war ganz schnell wieder weg.
Ja.
Und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe dann am nächsten Tag ganz früh morgens meine Taschen gepackt und bin einfach abgehauen und habe ein Busticket bezahlt und bin dann nach Brisbane gefahren. Bin dann zu der Familie, Freunde von meinen Eltern und war dann bei denen eine Zeit lang, hatte gehofft, dass sich vielleicht was ändert, dass irgendwie, ich hatte irgendwie gehofft, vielleicht passiert da was. Und das Spannende war, es hat sich eigentlich nicht wirklich was verändert. Ich hatte eine krasse Bronchitis, war eine Zeit lang dann bei ihnen. Sie haben mir jetzt nicht irgendwie von Jesus erzählt oder irgendwie sowas, sondern ich war einfach nur dort. Und dann kam es zu dem Moment, wo sie gesagt haben, wie lange wirst du eigentlich noch hier sein? Wann gehst du weiter? Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ich werde weiterziehen. Und dann bin ich an den Ort gekommen, im Zentrum von Australien, Alice Springs, mitten in der Wüste. Und dort habe ich dann angefangen, in einem Café zu arbeiten. Und ich liebe Kochen. Habe ich schon immer geliebt. Ich habe meine Zeit lang in der Drei-Sterne-Küche Praktikum oder ja so ein bisschen gearbeitet, gejobbt nebenbei.
Also in Deutschland quasi.
In Deutschland, genau.
Ja.
Da einige Sachen gelernt. Und dann habe ich irgendwann diese Küche geleitet in diesem Café, weil der Chefkoch Burnout hatte, nicht mehr gekommen ist.
Ja.
Total verrückt.
Ja. Ja.
Und dann habe ich zusammen mit einem anderen Deutschen, Jakob hieß der, haben wir zusammen diese Küche geschmissen da. Jakob war auch Backpacker, hatte keine Ahnung vom Kochen und wir beide haben dann irgendwie versucht, das zu machen. Und es lief ganz gut. Wir haben richtig viel Geld verdient. Wir haben viel gearbeitet. Und trotzdem war in meinem Leben immer noch diese Leere, immer noch dieses Suchen. Ich hatte immer noch Probleme mit Drogen. Ich habe auch da wieder direkt die Leute kennengelernt, die mit Drogen gedealt haben, die in gewissen Kreisen waren. Und
deine Chefin selbst war auch größtenteils stoned, hat mir da das letzte Mal erzählt.
Ja, meine Chefin jeden Tag stoned, die Bedienung der Mitarbeiter auch immer völlig verpeilt, völlig verballert. Und genau, das Einzige, warum das eigentlich funktionierte, das Café, war wirklich, weil da so viele Touristen waren.
Und die wussten nicht, was für ein Laden das ist.
Genau.
Ja, genau. Ja. Wahnsinn.
Und dann war es so, dass ich auch da bei Leuten wohnen konnte. Die hatte ich durch einen Kontakt von vorher, habe ich Verwandte von der Freundin, die ich vorher kennengelernt habe. Und die hat ein Tonstudio im Garten und ich bin Musiker, Schlagzeuger und ich bin da hingekommen und ich habe mir gedacht, wow, was für ein Megaort und so. Ich kann hier Musik machen und Sachen aufnehmen. Und dann war es so, dass wir an einem Tag da in diesem Studio saßen und gejammt haben. Und dann plötzlich, da war eine Gruppe von Freunden und die Familie und so, und plötzlich holt einer seine Tüte Gras raus und der nächste holt die Bong raus und der nächste macht einen Joint und plötzlich sitzen alle da und kiffen.
Und es ging wieder von vorne los.
Für mich, wie früher, wie davor. Es war einfach wieder da so drin und...
Ja. Vielleicht ist es für manche so ein bisschen schockierend gerade, so er redet die ganze Zeit von Gras.
Ja.
Ich habe auch Abitur gemacht in Deutschland. Ich war der einzige männliche Schüler, der noch nie gekifft hat.
Wow.
also Mädels, glaube ich, haben einige gesagt, keinen Bock drauf, ja. aber wirklich egal, ob 1-0er Abi ja. oder die, die es gerade geschafft haben, jeder hatte gekifft. Ja. Die 1-Komma-Schüler haben auch so einmal im Monat einen durchgezogen. Das ist ja aktuell auch legal in Deutschland. Aber du bist auch, glaube ich, 90 geboren, gell? Oder?
Ja, genau.
Ja, genau. Also das ist so, die Kinder, die in den 90ern geboren sind, es ist so normal eigentlich wie Alkohol und Zigaretten. Und so krass, dass sogar in Australien dich genau das überall eingeholt hat.
Ja.
Ja, was mich daran so berührt, wir machen gleich weiter mit seiner Story, ist aber eigentlich, dass so eine Sehnsucht eigentlich nach Freiheit da ist. Auch, ich glaube, tatsächlich so eine Sehnsucht aktuell da ist nach dem Übernatürlichen. Nach, was gibt es da mehr? Was kann ich noch alles erleben an Abenteuern? Und ja, gehen wir vielleicht nochmal rein in die Story.
Ja.
Aber werden auf jeden Fall auch noch vielleicht in einem weiteren Video oder Setting mal darüber reden, was Gott aktuell oder die letzten Jahre durch dich in Deutschland gemacht hat, wo Leute richtig frei geworden sind. So back to Australia, ne?
Ja.
Du warst dann da, wieder mitten unter Kiffern.
Genau, bin da in Alice Springs und dann irgendwann ist so bei der Familie, wo ich gewohnt habe, ich war da voll mit drin, die haben alle, die ganze Familie, also auch die Eltern, alle haben alle möglichen von Drogen genommen. Und dann war ein Moment, wo die auch gesagt haben, hey, wie sieht's eigentlich aus? Willst du für immer hier leben oder, oder was eigentlich so? Und dann haben die mich mehr oder weniger eigentlich rausgeworfen. Und dann habe ich ja in dem Café gearbeitet, bin dann in das Büro des Cafés gezogen. Also ein Stockwerk über dem Café habe ich dann gewohnt. Und dann war eine Zeit, wo etwas angefangen hat, was ich vorher in dem Sinne noch nicht hatte. Und zwar, ich habe wie eine Stimme gehört und immer wieder auch in den Gedanken, so Gedanken der Anklage und so eine Stimme, die sagt, Daniel, wenn du jetzt stirbst, es interessiert eh keinen. Daniel, du bist nichts wert. Wenn du sterben würdest jetzt, es würde keiner zu deiner Beerdigung kommen. Du bist nichts wert. Und es war konstant, jeden Tag. Und ich habe viel gearbeitet und teilweise 6 Uhr morgens bis 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr abends und dann oft noch feiern gegangen, einfach weil ich irgendwie mich gesehnt habe nach einem Ausgleich. Ich habe mich immer noch gesehen nach mehr.
Ja.
Und dann habe ich die falschen Freunde gefunden. Ich habe viele Leute eingeladen, die ganze Zeit Champagner, große Champagnerflaschen spendiert und so weiter. Und dann hast du plötzlich Freunde, falsche Freunde.
Das ist so krass, weil dein Leben erinnert mich so an die Geschichte vom verlorenen Sohn.
Ja.
Auch wieder so, ich muss hier weg. Und irgendwie wusstest du, eigentlich ist da mehr.
Ja.
Und dann eben auch, gar kein Geld mehr. Jetzt verdienst du wieder Geld, bist es überall am Verteilen, aber innerlich so leer.
Ja.
Genau. Keine wahren Freunde.
Genau.
Ja.
Und dann kam der Moment, wo ich entschieden habe, dass ich mein Leben beenden werde zum zweiten Mal. Und ich habe ein Seil vorbereitet und wollte mich dann erhängen in dem Raum. Und während ich das vorbereite, sage ich zu Jesus, Jesus, wenn du echt bist, dann komm am besten jetzt, weil ich werde es jetzt beenden. Und in dem Moment klingelt mein Telefon. Und ich nehme mein Handy und ich gehe ran und ich sage so, hallo, wer ist da? Und dann ruft mich ein Freund an, von ganz am Anfang von Adelaide, wo ich ganz am Anfang war in der Schule. Und den kannte ich vom Fußballspielen.
Ja.
Und er sagt zu mir, hey Daniel, komm nach Hause. Komm nach Hause. Komm nach Hause, 3-mal. Und in diesem Moment, was wie ein Pfeil, der in mein Herz geht. Und ich merke, da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Ich muss irgendwie zurück. Und ich habe dem Freund dann nicht gesagt, was gerade Situation war. Zu dem Zeitpunkt habe ich sehr viele Masken getragen. Ich habe sehr viel abgeschottet. Ich habe immer nach außen hin cool gewirkt und gesagt, alles ist in Ordnung. Und einfach nur, weil ich die Wahrheit nicht nach außen drehen wollte. Und gleichzeitig habe ich immer gedacht, Gott ist ein böser Gott. Er ist sauer auf mich. Weil ich wusste, ich habe viele Dinge falsch gemacht. Ich wusste, ich habe Leute betrogen, ich habe Leute in Abhängigkeiten geführt, ich habe Leben zerstört, ich hatte Probleme mit Polizei und mein eigenes Leben am meisten zerstört durch mein Verhalten. Und das war immer so mein Bild von Gott. Gott ist sauer auf mich und ich bin verloren. Und dann in diesem Moment denke ich plötzlich, ich muss zurück nach Adelaide. Und dann habe ich das Gleiche gemacht, was ich kurz vorher gemacht habe. Ich habe all meine Sachen gepackt, ich habe mir ein Ticket gekauft für den Überlandbus und bin einfach abgehauen.
Ja.
und bin nach Adelaide gefahren und ich hatte meinem Freund nicht gesagt, dass ich kommen werde. Und ich komme dort an am Busbahnhof, ich steige aus dem Bus und Adelaide ist eine Millionenstadt. Ganz viele Menschen leben da und ich gehe die Straße runter zu dem Hostel, was ich gebucht hatte für die Nacht, und mir entgegen auf diesem Weg kommt mein Freund, der mich angerufen hatte, 2 Tage vorher. Und ich sehe ihn aus der Ferne und ich habe plötzlich ganz viel Scham und ich möchte einfach nur weg und ich versuche auf die andere Straßenseite zu kommen. Und in dem Moment hat er mich schon gesehen und er ruft mich, hey Daniel!
Wow.
Und ich konnte nicht mehr weg. Und er läuft auf mich zu und er sagt, hey, what are you doing here? Was machst du hier? Und ich wollte gerade anfangen zu reden und er schaut mir in die Augen und er sagt, Daniel, you need Jesus. Daniel, du brauchst Jesus.
Ja.
Und wisst ihr, wenn ich euch eine Sache mitgeben kann, ist, sucht euch gute Freunde, ehrliche Freunde. Die wirklich das Beste für euch wollen. Und er ist so einer gewesen. Und ich habe nur so gesagt, no, I don't need Jesus. Nein, ich brauche Jesus nicht. Wofür brauche ich Jesus?
Ja.
Und er hat mich vorher auch immer beim Fußball, hat mich angesprochen, hat mich eingeladen in die Gemeinde.
Ja.
Hat gesagt, komm doch mal mit. Und ich habe gesagt, nee, nee, ich weiß, wie das läuft. Ich war früher als Kind in der Gemeinde. Wir gehen dahin, wir lassen da viel Geld da und es passiert doch nichts. Wir beten und es passiert doch nichts. Und dann sagte er, hey, ich glaube, Jesus will dir persönlich begegnen. Gott will dir jetzt persönlich begegnen. Und ich habe gesagt, hey, wie soll das funktionieren? Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht.
Ja.
Dann habe ich gesagt, pass auf, darf ich kurz für dich beten? Und ich habe gesagt, nee, kein Bock. Kein Bock.
Wow, du warst einer der harten, der harten Fälle.
Ich habe einfach keinen Bock gehabt darauf.
Ja.
Und dann sagt er nochmal, hey, lass mich bitte für dich beten.
Wow.
Und dann habe ich so gesagt, nee, und ich habe 4-mal abgelehnt. Und nach dem 4. Mal habe ich gesagt, okay, weil du es bist, bet für mich. Versuch dein Glück. Ich glaube da eh nicht dran. Ich glaube nicht, dass jetzt hier irgendwas passieren wird.
Stark.
Und er fragt mich, ob er die Hand auflegen kann. Und er betet für mich. Und er betet, Herr, begegne dem Daniel jetzt. Und in dem Moment merke ich, wie eine Kraft kommt. Von Kopf bis Fuß, durch meinen ganzen Körper. Wie eine Elektrizität. Und gleichzeitig war es wie eine Umarmung von einem großen Bär, voller Hoffnung, voller Frieden, voller Freiheit. Und ich drehe mich zu ihm und ich sage, hey, was ist das? Was ist das? Und er sagt, Gott berührt dich gerade mit seinem kleinen Finger. Und ich schaue ihn an und ich sage so, wow, wow, wie kann ich mehr davon haben? Und er sagt, hey, wir machen von der Gemeinde aus jetzt am Wochenende ein Camp. Komm doch einfach mit. Und er lädt mich ein zu diesem Camp und ich sage, ja, wenn ich da mehr davon haben kann, dann komme ich mit. Und dann war dieses Camp, erster Abend, und einer von den Leitern ist vorne und er redet über Jesus. Und er sagt, der Vater, in der Bibel heißt es, Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eigenen Sohn gegeben hat, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben empfangen.
Yes. Yes.
Und ich höre das und ich verstehe es nicht ganz. Aber ich merke, irgendwas ist da. Und dann sagt er, ja, wisst ihr, vielleicht habt ihr Dinge getan in eurem Leben, die nicht in Ordnung sind in den Augen Gottes. Aber Jesus liebt euch und er hat den Preis bezahlt für eure Schuld, dass ihr Vergebung empfangen könnt, dass ihr reingewaschen werdet und dass ihr zum Vater kommen könnt. Und dass ihr ein neues Leben empfangt durch Jesus.
Ja.
Und ich höre das und ich drehe mich zu meinem Freund und ich sage, hey, Bro, ich weiß nicht, ich kann es nicht ganz glauben, weil ich habe so viel Scheiße gebaut in meinem Leben. Sorry für das Wort.
Alles gut.
Und ich habe so viel Mist gebaut.
Ja.
Ich habe so viele Leben zerstört, inklusive meinem eigenen. Und ich war wütend, ich war kontrolllos. Auch bei meinen Eltern, ich habe immer wieder bin ich ausgebrochen in Wut und habe Leute beschimpft. Und ich sage ihm das alles. Ich hatte so viele Affären mit Frauen. Ich habe Drogen genommen, all diese Dinge. Und wie kann Gott mir das vergeben? Wie kann es sein? Und er schaut mich einfach nur an, mit Augen der Liebe. Und sagt, Daniel, ich liebe dich. Und ich sitze da und ich so, hä? Und er sagt, weißt du, wir lieben dich. Und wir lieben dich, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Jesus hat uns unsere Schuld vergeben. Und genau das Gleiche hat er für dich. Und ich merke in diesem Moment zum allerersten Mal in meinem Leben, wie Liebe schmeckt. So, wie das aussieht, wenn Leute bedingungslos lieben und sie sagen, hey, weißt du, wir haben auch Fehler gemacht, aber wir wissen, dass uns vergeben wurde. Und genau das Gleiche will Jesus für dich jetzt auch tun. Er will dir ein neues Leben geben.
Yes.
Und in dem Moment, das war wirklich der Moment, wo ich dachte, okay, wow, irgendwas ist hier anders. Irgendwas ist mit diesen Leuten anders. Und dann macht der Prediger vorne, sagt, alle, die jetzt hier sind und die merken, dass Gott sie zieht, die merken, dass sie dieses Leben mit Jesus haben wollen, in Freiheit, in Frieden, in Freude, die die Vergangenheit hinter sich lassen wollen und ein neues Leben beginnen wollen, die können jetzt nach vorne kommen. Und ich merke dieses Ziehen in meinem Herzen. Und ich laufe nach vorne, ich weine und ich bete, Jesus, sei mein Herr und mein Retter. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Und das Besondere, was in diesem Moment passiert ist, ist, dass ich gemerkt habe, wie eine Last einfach gegangen ist. Wie es wirklich gehoben wurde aus meinem Leben. Plötzlich eine neue Realität reingekommen ist. Und ich diesen Frieden empfunden habe, diese Freude, eine Liebe des Vaters, die vorher nicht da war.
Wow.
Wo ich immer dachte, Gott ist sauer auf mich. Und plötzlich merke ich, er ist nicht sauer auf mich, er ist stolz auf mich.
Wow. Und so schön, Daniel.
Während ich drüber rede, ich merke es so.
Total.
Einfach seine Gegenwart, sein, wer er ist. Und das kannte ich nicht bis zu dem Zeitpunkt.
Ja, total. Weißt du, und auch jetzt, während du zuschaust, während du dieses Zeugnis hörst, die Liebe des Vaters ist einfach gerade spürbar da. Und sie ist auch da für dich zu Hause, wirklich in deinem Wohnzimmer, da, wo du, ob du gerade am Auto fahren bist, diese Liebe zu empfangen. Diese Liebe wirklich vollkommen aufzunehmen. Vielleicht kennst du Jesus schon jahrelang und du hast trotzdem das Empfinden, da ist noch Scham, da sind Bereiche da, die mich wie trennen von Gott. Vielleicht kennst du Gott überhaupt nicht und sagst gerade, boah, das, was Daniel da erzählt, das will ich auch haben. Ich hätte so gern, dass du einfach gerade betest.
Ja.
Für die Leute, die zuschauen und dass sie dieselbe Begegnung mit dem Vater, mit dieser wahren Liebe und Gnade des Gottes ganz neu erfahren.
Ja. Hey, wenn du gerade das anschaust und du merkst, dass Gott anklopft an die Herzenstür, an deine Herzenstür und dich einlädt, hey, mach nicht mehr rum mit dem und mit dem und versuch's nicht vom Kopf her irgendwie hinzukriegen. Die Entscheidung, Jesus einzuladen und ein neues Leben zu empfangen von ihm, ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Gott hat dir diese Autorität und Verantwortung gegeben. Und gleichzeitig ist es eine Einladung, wo er sagt, nimm meine Hand. Und versuch nicht mehr, es hier zu finden und hier zu finden. Wisst ihr, ich habe es überall probiert. Ich habe alle möglichen Dinge probiert. Und ich wurde leerer und leerer. Und Jesus streckt dir jetzt gerade seine Hand entgegen und lädt dich an und sagt, hey, komm zu mir. Und weißt du, wie du das machen kannst? Ist, dass du einfach ein einfaches Gebet sprichst zu ihm. Das ist keine Zauberformel, das ist kein komisches Ding, sondern einfach nur, du betest ganz ehrlich zu ihm und du sagst, Jesus, ich weiß, dass ich Dinge in meinem Leben habe, die du nicht gut findest. Und es können Dinge sein, dass du Sex außerhalb der Ehe hast. Es können Dinge sein, dass du in Drogenabhängigkeit gebunden bist. Es kann sein, dass du unkontrolliert wütend bist oder dass du in einem Hamsterrad gefangen bist von Arbeit und das dein Alltag bestimmt. Aber da ist mehr für dich. Jesus hat mehr für dich und er hat eine Freiheit für dich. Er will dich freimachen von Depression und Angst. Er will dich freimachen von Drogenabhängigkeit, von Esoterik und von anderen Abhängigkeiten. Und er will dir ein neues Leben geben. Und wenn du das jetzt bist, wenn du das gerade merkst, dass Gott anklopft, will ich dich jetzt einladen, einfach dieses ehrliche Gebet mir nachzusprechen. Und sag einfach die folgenden Dinge. Sag einfach, Jesus, komm in mein Leben. Ich weiß, ich habe gesündigt. Ich weiß, ich habe Dinge getan, die dir nicht gefallen. Aber ich will zurückkommen zu dir. Und ich will dieses neue Leben empfangen. Dieses Leben voller Freiheit und Frieden. Jesus, sei mein Herr und mein Erretter. Und von diesem Tag an möchte ich dir folgen. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du dieses Gebet jetzt ehrlich gesprochen hast, von Herzen her, Römer 10, 9 in der Bibel sagt, wenn du von Herzen glaubst und mit deinen Lippen bekennst, dass Jesus der Herr ist, dann wirst du errettet werden. Und wenn du das jetzt ehrlich gesprochen hast, dann sagt die Bibel, dann bist du jetzt ein Kind Gottes geworden. Du hast das Recht bekommen, ein Kind Gottes zu sein. Und es bedeutet, dass ab diesem Moment Jesus in jedem Moment deines Lebens da sein wird. Und dass du nicht mehr alleine dieses Leben lebst, sondern dass er dein Herr ist. Dass er dir hilft in Entscheidungen. Dass er dir hilft in deinem Alltag. Und dass du jeden Moment beten kannst. Und dass er dich hört. Und dass er bei dir ist. Genau.
Ja, es ist so gut, Daniel. Und weißt du, wenn du das gerade schaust und du kennst vielleicht Jesus schon jahrelang, aber du kennst Menschen, die genau in der Situation sind, wie Daniel es war, ermutige ich dich wirklich, das zu teilen mit denen, das denen zuzuschicken, zu sagen, hör dir das komplett an, es lohnt sich. Denn Jesus ist jemand derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und er will das wieder tun. Und wir werden noch eine zweite Aufnahme posten, wo wir erzählen, was Jesus dann in dem Moment, wo er in dein Leben reinkam, alles gemacht hat. Es sind wirklich so heftige Wunder, so wunderbare Dinge, die hier in Deutschland passiert sind, die auch überall auf der Welt, zum Teil auch wieder in Australien passiert sind. So, Jesus ist wirklich derselbe. Und mit einem Grund auch, warum ich Daniel mit dabei habe, ist, weil ich wirklich empfinde, Evangelisation ist gerade für jetzt. Und Daniel hat es am Anfang kurz angerissen. Er ist Teil auch von dem, was Awakening Europe, Ben Fitzgerald und sein ganzes Team von Gott aufs Herz bekommen hat, dass diesen Sommer 1 Million Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Und das ist unser Gebet, dass wirklich 1 Million Menschen zu Jesus kommen. Dass wirklich eine Welle über nicht nur unser Land, sondern über die Länder Europas kommt. Und wo Menschen, genauso wie Daniel verloren war, zurück zum Vater kommen. Diese verlorenen Söhne und Töchter, dass sie zurückkommen zum Vater. Und da will ich dich ermutigen, schau einfach mal danach, vielleicht werden wir einfach noch einen Link posten, den Million Month, wo du mit rausgehen kannst. Du kannst mit das Evangelium verkünden, du kannst auch mit im Hintergrund beten, du kannst wirklich ja, uns auch anschreiben, wenn du damit dabei sein willst, weil es ist unsere Sehnsucht, dass die Menschen Jesus so erleben, wie er wirklich ist. Nicht als religiösen, toten Gott in der Kirche, die tot ist, sondern wirklich lebendig. Und damit wollen wir euch segnen und sagen wirklich, Gott hat dich gerufen für eine Zeit wie diese.
So nice, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen und bist ermutigt, dort, wo du bist, Reich Gottes zu bauen. Wenn du mit uns connected sein willst oder sein Reich mit uns bauen möchtest, dann schreib uns über dietaube.org/kontakt. Und vergiss nicht, Gott ruft dich für eine Zeit wie diese.